Eine umfassende Einführung zu dem Thema Dreieinigkeit oder Trinität. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Oder in einem Vers, den ich gleich vorlesen möchte, da wird die Geschichte von hinten aufgesäumt. Da geht es genau andersrum, der Geist, der Sohn und dann Zielrichtung der Vater. Ein Vers aus dem Galaterbrief. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Einer von so manchen Versen in der Bibel, die diese drei Personen der Gottheit so in einem Vers, in einem Gedankengang nennen. Gott den Geist, Gott den Sohn, Gott den Vater. Und ich glaube, so wie euch das ging, oder einem von euch zumindest, dass das ja gar nicht so leicht ist, sich das vorzustellen, das sind sicherlich Gedanken, die die Christenheit von Anfang an bewegen. Man mag sich da vielleicht so ein bisschen dagegen sträuben, das dann irgendwie als ja ein großes Geheimnis Gottes auch zu verstehen und zu begreifen. Aber so richtig klar und eindeutig, wie man das manchmal vielleicht gern hätte, 1 und 1 ist 2, so leicht ist es mit der Dreieinigkeit im Endeffekt dann doch nicht. Das mag daran liegen, dass es in der Bibel jetzt nicht so diesen Abschnitt, diese klar geformte Lehre gibt. So ist das mit der Dreieinigkeit, da wird es uns erklärt. Es ist eigentlich eher vielmehr so eine Zusammenschau von ganz vielen Aussagen und Versen, die wir in der Bibel haben, die einfach davon zeugen, dass die Bibel von Gott dem Vater redet, von Gott dem Sohn und von Gott dem Heiligen Geist. Und wir Menschen neigen ja dann immer dazu, dass wir das irgendwie so in eine kompakte Aussage, in eine kompakte Lehre oder Dogmatik kriegen und pressen wollen. Und dann versuchen wir halt, uns das vorzustellen, wo die Bibel einzelne Gedanken uns vermittelt. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist kommen immer wieder vor, kommen oft vor. Aber auch, und das ist ganz zentral wichtig am Anfang, und ich glaube, das muss man unbedingt festhalten, weil das von vielen auch in Frage gestellt wird, weil das auch als Kritik am Christentum immer wieder genannt wird. Die Bibel redet auch ganz eindeutig von Gott, der einzig ist, von Gott, der einer ist. Im Alten Testament wie im Neuen Testament, da wird kein Zweifel daran gelassen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Es ist ein Gott. Gott ist nicht irgendwie aufgespalten in sich oder schizophren, oder da gibt es keine drei Gottheiten, die wir anbeten würden, auch wenn das bei oberflächlicher Betrachtung vielleicht so aussehen mag. Da sind die Aussagen der Bibel auch sehr, sehr eindeutig. Es gibt einen Gott, an den wir glauben, ein Gott, der in der Bibel vertreten und geschildert wird. Nur die Schreiber der biblischen Bücher gebrauchen unterschiedliche Bezeichnungen, Begriff, oder Gott stellt sich auf unterschiedliche Art und Weise für uns vor, eben als dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. In einer ganz bekannten Stelle ist es so richtig formelhaft zusammengefasst, im Missionsbefehl, der eine sehr bekannte Aussage ist, wo Jesus seine Jünger sendet und schickt und sagt, geht in alle Welt, macht sie Jünger, alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So was richtig Formelhaftes, wo diese drei Personen der Gottheit geschildert werden und wo eine ganz, ganz enge Verbindung hergestellt wird. Also diese drei sind eins. Auf den einen Namen sollt ihr taufen, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Also diesen Dreiklang finden wir in der Bibel an vielen Stellen, ganz oft. Das Tun, das Handeln Gottes wird uns dadurch auf unterschiedliche Weise vor Augen gestellt, und sein Wesen. Die Schreiber der biblischen Bücher bezeugen, es ist ein Gott, an den wir glauben. Und das ist so ein bisschen bruchstückhaft sicherlich unsere Vorstellung. Aber vielleicht brauchen wir das auch, um Gott in seiner Fülle und in seinen ganz unterschiedlichen Aspekten und in seinen ganz unterschiedlichen Aufgaben und Diensten, die er auch an uns tut, um ihn da zu verstehen, dass wir einfach ganz unterschiedliche Blickwinkel auf diese eine Person des ewigen Gottes haben. Gott ist so komplex, Gott ist so groß und so vielfältig in seinem Wesen. Und wahrscheinlich liegt es auch irgendwie daran, dass wir als Menschen auch unsere Sprache so begrenzt ist und dass wir vielleicht manchmal so wenig Möglichkeiten haben, die Dinge dann auch zu formulieren und auszudrücken, dass es einfach nötig ist, auf diese Art und Weise uns das Wesen Gottes vor Augen zu stellen. Von dem Kirchenvater Augustin heißt es, der hat sich ja über sehr viele Gedanken, sehr intensiv Gedanken gemacht und das auch niedergeschrieben, auch die Dreieinigkeit, da hat er sich sehr stark ausgelassen und es wird von ihm erzählt, ob das wirklich so war oder nur gut erfunden ist, das sei, mag jetzt dahingestellt sein. Er soll einmal in einer Phase, wo er sehr intensiv über die Trinität nachgedacht hat, diesen Traum gehabt haben, dass ihm im Traum ein kleiner Junge begegnet, der am Meeresrand sitzt und mit so einem kleinen Becherchen das Wasser schöpft und neben sich kippt. Und Augustin fragt den kleinen Jungen, was er denn da jetzt macht. Und da sagt er, ich schöpfe das Meer aus. Und anhand dieses Bildes ist Augustin das deutlich geworden, nicht aufzuhören, Fragen zu stellen, aber ihm ist deutlich geworden, dass es einfach auch Fragen gibt, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo wir vielleicht die abschließende, die endgültige Antwort, die wir uns wünschen, die wir suchen, dass wir die bei diesen Fragestellungen nicht finden. Wenn wir die biblischen Aussagen über Gott und vor allem über die Trinität so ins Auge fassen und mal genauer gucken, dann fällt eine Sache sehr auf, die vielleicht unserem Denken auch manchmal gar nicht so entspricht. Wir neigen wir neigen schon so ein bisschen dazu, eine Theorie uns zurechtzulegen. Wir brauchen dann eine Lehre, so und so ist das, so kann ich das erklären, so kann ich das vermitteln. Wenn die Bibel von Gott redet, wenn die Bibel von dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist redet, dann ist das nicht irgendwie so philosophisch, lehrmäßig zusammengefasst, sondern dann redet sie eigentlich viel eher praktisch. Sie beschreibt Gott, sein Wesen. Sie beschreibt, wie er ist und sie beschreibt, was er tut. Und vielleicht kann man sich auf diese Art und Weise auch dem Vater, dem Sohn und dem Geist auch annähern. Einfach, dass man darin in der einen Gottheit einfach die unterschiedlichen Wesenszüge und Wesenszüge und die Aufgabenbereiche oder die Dienste, die Gott tut, auch an den Menschen tut, dass man die darin erkennen kann. Einfach, weil das so unterschiedlich, so vielfältig ist. Gott wird uns beschrieben durch sein Wesen, durch das, was er tut für uns und für die Welt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Bibel ganz stark immer wieder finden. Diese sehr, eigentlich pragmatische Anschauung und Darstellung. An der Bibel war es offensichtlich, den Schreibern der Bibel war nicht wirklich dran gelegen, da jetzt so eine umfassende Lehre letztlich darzustellen. Es wird einfach von Situation zu Situation immer wieder beschrieben, so ist das mit Gott, das haben wir mit Gott erlebt. So hat er sich uns präsentiert und dargestellt. Und das wird an den unterschiedlichen Stellen dann zusammengetragen und wir gewinnen durch diese einzelnen Erlebnisse so eine Zusammenschau, aus der dann ein großes Bild erwächst, wie bei einem Mosaik, wo Steinchen für Steinchen dann irgendwie ein hoffentlich klares Bild ergeben. Und gerade bei diesem Thema Trinität ist es sicherlich nicht ganz so einfach. Gott stellt sich uns immer da als einer, der etwas tut, der für uns da ist, der einen Wesenszug hat, mit dem er in der Welt wirkt, mit dem er uns Menschen dient. Gott, der Vater, der Herr. Wenn ich an Gott, den Vater, denke, und ich glaube, das ist auch durch manche Aussagen so in der Bibel auch untermauert, der Vater, der Herr, dann habe ich immer so den Schöpfer vor Augen, denjenigen, der im Himmel thront, derjenige, der über allem ist, der uns bewahrt, der seine Hand über uns hält, der segnende Gott, der da ist, dem wir vertrauen, an dem wir unsere Gebete richten, mit dem wir reden, der Schöpfer des Himmels und der Erden, derjenige, der die Menschen gemacht hat, derjenige, der sich Gedanken über unser Heil gemacht hat, über die Heilsgeschichte und wie er uns Menschen denn erretten könnte. Das ist so, ja, dieser Gott, der über allem steht und über allem thront und der in seiner Heiligkeit, in seiner Allmacht über uns Menschen und über seiner Schöpfung steht. Der Kyrios, der Herr. Aber auch der Sohn wird so genannt im Endeffekt. Auch der Sohn ist dieser Herr. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Aber der Sohn, Jesus Christus, wird uns ja völlig anders geschildert zunächst. Er ist derjenige, der genau diese Herrlichkeit verlassen hat. Er ist derjenige, der schwach geworden ist, der gekommen ist, der uns Menschen gleich geworden ist. Das ist irgendwie eine völlig andere Ebene, in der Gott hier geschildert wird. Er ist gekommen, er hat uns Menschen gedient, er hat sich verurteilen lassen und hinrichten lassen, aber er ist auch auferstanden. Eine ganz bezeichnende Stelle, ich finde die einfach sehr bewegend, eigentlich immer wieder, wenn ich drauf stoße und wenn ich sie lese im Johannesevangelium, wo die Jünger Jesus fragen, so in dieser Phase, kurz bevor er dann verhaftet wird, und sie zu ihm sagen, Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus antwortet, so lang bin ich bei euch gewesen, kennt ihr mich immer noch nicht? Wo so ein bisschen dieses Fragezeichen auch ist, ja, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Das ist für mich eine der stärksten Aussagen überhaupt, wo wir sehen können, wenn wir Jesus sehen, wenn wir Jesus auch nur so einigermaßen ein bisschen verstehen in dem, was er tut, in dem, was er gelebt hat, dann erkennen wir auch in ihm den Vater, der ja vielleicht als der Allmächtige über allem steht. Christus ist der Herr, der Kyrios, genauso wie es Gott der Vater ist. Auch er ist der Herr, der Kyrios, der über allem steht. Da gibt es keinen Unterschied. Die beiden, auch wenn sie sich auf unterschiedliche Art und Weise für uns präsentieren, sie haben die gleiche Zielsetzung, stellen sich uns vielleicht in unterschiedlichen Aufgaben dar, aber ihr Wille ist das Heil der Menschen, uns Menschen dienen, uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott bringen. Das ist letztlich die Zielsetzung von beiden. Der Heilige Geist. Ich lese noch einmal den Vers vor, den ich am Anfang gelesen habe. Nochmal nach einer anderen Übersetzung. Weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Der Heilige Geist in uns. Der Tröster, der Helfer, gibt es ja auch die unterschiedlichsten Formulierungen, in dem Gott uns ganz nahe kommt. Sicherlich der gesamten Christenheit näher, als Christus damals seinen Jüngern gekommen ist. Der Heilige Geist, der in seiner Gemeinde und in seinen Nachfolgern wohnt. Der Heilige Geist, der führt und leitet, der zu uns redet und uns von Schuld überführt, die Schuld, für die Christus gestorben ist. In diesem Vers, den wir gelesen und gehört haben, da kommt das alles zusammen. Der Geist des Sohnes, auch eine interessante Formulierung, die in der Bibel nicht so oft steht. Dieser Geist des Sohnes, der ruht auf uns, der lebt in unseren Herzen. Und die Zielsetzung dieser Wirksamkeit dieses Heiligen Geistes ist, dass wir Abba, also lieber Vater, eine vertraute Anrede für Gott sagen können. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte, dass wir so auf Gott zugehen. Als die Jünger Jesus gefragt haben, lehre uns beten, da sagt er, Vater unser im Himmel. Genau das ist die Zielrichtung, das möchte der Heilige Geist in unserem Herzen erreichen und uns schenken, dass wir diesem liebenden Vater begegnen. Und hier heißt es sogar in dieser Übersetzung, denn der Geist betet in uns. Er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, vielleicht in einer Art, wie wir das nie zustande bringen. Ein ganz wichtiger Dienst des Heiligen Geistes in unserem Leben, dass er das, was wir vielleicht manchmal stümperhaft und schwach sagen, in die Worte packt, die der Herrlichkeit Gottes entsprechen und seiner Heiligkeit. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Der Geist des Sohnes wohnt in unseren Herzen und die Zielsetzung ist, dass wir Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, dem, der über allem thront, begegnen. Ich muss sagen, ich möchte Vater, Sohn und Heiliger Geist, auch wenn das, wenn hier drei unterschiedliche Begriffe genannt sind, auf gar keinen Fall als drei getrennte Wesen oder Personen und wie man das sagen möchte, sehen. Es geht um einen lebendigen Gott, der sich uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigt und wahrscheinlich immer gerade so, wie wir es brauchen, damit wir es auch wirklich gut verstehen können. Den leidenden Geist kann man sich wahrscheinlich schwer vorstellen, aber den leidenden Christus, diesen Menschen, diesen Gottessohn, da kommen wir dem, was Gott sich an Dienst für uns Menschen vorgestellt hat, sehr nah. Da kann man Gott ins Herz schauen und so drückt all das etwas aus, um uns Gott nahe zu bringen, um uns das, was für uns wahrscheinlich viel zu komplex und viel zu großartig ist, so runterzubrechen, dass wir ein Stück davon verstehen können und dass wir mit Gott in Kontakt treten und ihn begreifen und anbeten. Die Zielsetzung von diesem Vers her ist, dass wir aber lieber Vater sagen. Und ich fände es schön, wenn wir von diesem Gedanken ausgehend jetzt in eine Gebetsgemeinschaft gehen, die wir dann mit dem Vater unser beschließen, wo wir dieses unser Vater im Himmel dann ganz bewusst und deutlich als Gemeinde noch einmal sagen, um das, was dieser Vers hier zum Ausdruck bringt, dann auch praktisch werden zu lassen. Dazu lebt der Heilige Geist in unseren Herzen, dass wir Gott anreden und ansprechen können. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben und diese Gebetsgemeinschaft dann mit dem Vater unser beschließen.